Lincoln ging mit seiner Aussage zweifellos zu weit, aber es ist trotzdem richtig, dass in der Republik der Handwerker, die vor dem Bürgerkrieg existierte, irgendetwas überlebt hatte, was ungefähr der älteren Tradition der Lebenszyklusdienstleistungen ähnelte. Mit dem auffälligen Unterschied, dass die meisten angestellten Arbeiter nicht als Diener bezeichnet wurden und nicht in den Häusern ihrer Arbeitgeber wohnten. Die Politiker hielten dies für das Ideal und verabschiedeten entsprechende Gesetze. Zukünftige Kapitalisten hielten nur dann das Recht, Unternehmen mit beschränkter Haftung zu gründen, wenn sie beweisen konnten, dass dies einen eindeutigen, unbestreitbaren öffentlichen Nutzen darstellte. Mit anderen Worten, die Vorstellung vom gesellschaftlichen Wert existierte nicht nur, sondern sie war auch im Gesetz verankert. In der Praxis bedeutete das in der Regel, dass sie die Genehmigung nur erhielten, wenn sie einen Kanal graben oder eine Eisenbahnlinie bauen wollten. Von den Atheisten im Neuland abgesehen, fand dieses antikapitalistische Gefühl seine Rechtfertigung vor allem in religiösen Begriffen. Der populäre Protestantismus, der sich auf seine puritanischen Wurzeln berief, verherrlichte nicht nur die Arbeit, sondern machte sich auch die Überzeugung zu eigen, dass Arbeit eine heilige Pflicht war und einen Anspruch auf moralische und politische Überlegenheit gegenüber den untätigen Reichen begründete, wie meine Anthropologenkollegen Dimitra Dukas und Paul Durenberger es formulierten, eine nachdrückliche religiöse Version von Carlyles Evangelium der Arbeit. Die meisten Historiker nennen es einfach Producerism, wonach Arbeit als solche einen Wert hat und außerdem das Einzige ist, was wirklich Werte schafft. Das alles änderte sich im unmittelbaren Gefolge des amerikanischen Bürgerkriegs mit den ersten Regungen eines stark bürokratischen Unternehmenskapitalismus. Die Räuberbarone, wie man die neuen Magnaten schon bald nannte, trafen anfangs, wie der Name schon sagt, auf außerordentliche Feindseligkeit. Aber seit den 1890er Jahren begannen sie mit einer intellektuellen Gegenoffensive und formulierten ein Evangelium des Reichtums, wie Dukas und Durenberger es nach einem Aufsatz von Andrew Carnegie nannten.